So, herzlich willkommen zum heutigen Finanztalk, den wir mit einem klitzekleines bisschen Verspätung und in etwas dezimierter Runde, aber nicht mit verringert guter Laune, wie ihr seht, beginnen. Daher ein ganz herzliches Willkommen. Und bevor wir loslegen, möchte ich euch natürlich nochmal meine wunderbaren Mitstreiter vorstellen. Das ist die Dani Partum, aka Geldfrau. Dani ist Wirtschaftsjournalistin, Dani ist Finanzexpertin und Dani liegt ganz besonders am Herzen, Frauen zu zeigen, dass sie Finanzen mindestens, sage ich mal, genauso gut können wie Männer, dass sie keine Angst vor Börse haben müssen, dass sie einen guten Einstieg finden. Hat unfassbar viel Hintergrund, Wissen und Informationen und ist hier immer eine unserer Top-Mitstreiterinnen. Schön, dass du heute dabei bist, Dani.
Ja, schön, dass ich wieder mit dabei bin. Vergangenes Mal war ich ja leider unterwegs bei Kryptogeld, aber dieses Mal wieder mit am Start. Schön.
Yippie, yay. Dann haben wir natürlich noch unseren wunderbaren Luis Pazos mit dabei. Ich habe es jetzt nicht ganz so spanisch ausgesprochen, wie ich sollte. Von Nur Bares ist Wahres, der sich vor allem mit dem Thema der Hochdividendenwerte befasst und mit verschiedenen Finanzinstrumenten dafür sorgt, dass ihm ständig und kontinuierlich Dividenden in sein Depot flattern und er quasi als Einkommensinvestor sein Depot damit aufbaut. Ich freue mich auch riesig, dass du auch als, ich glaube, du warst noch nie nicht dabei, als ganz, ganz treuer Finanztalk-Experte heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Luis.
Ja, die Freude ist wie immer ganz meinerseits. Schönen guten Abend.
Yippie-yay. Und heute, normalerweise haben wir noch die Annette Weiß und den Vincent Willkommen mit dabei, aber die sind heute beide leider nicht verfügbar, leider nicht mit Internet gesegnet und greifbar. Deswegen machen wir das jetzt in dieser Runde. Und heute wollen wir uns ein bisschen über verschiedene Banken unterhalten und einfach mal ein bisschen darüber fachsimpeln, welche Banken geeignet sind, wenn man an der Börse starten will, wo vielleicht das Interface benutzerfreundlich ist oder was es überhaupt auch für Kriterien gibt, die man anlegen sollte, wenn man darüber nachdenkt, eine Depotbank zu öffnen. Ich merke gerade, dass meine Ohrringe hier immer... Hört ihr mein Klackern der Ohrringe? Soll ich die lieber rausmachen oder hört ihr das gar nicht?
Sieht gut aus und hört sich auch gut an. Alles in Ordnung.
Danke. Es klackert also nur bei mir. Ja, was meint ihr, Dani, Luis? Was sind für euch, wenn jemand sagt, okay, irgendwie, ich bin mit meiner Bank aus welchem Grund auch immer nicht mehr so richtig zufrieden. Ich hätte gerne eine neue Bank, vor allem auch mit dem Ziel, ein Depot zu öffnen, anzufangen, mich in die Welt der Wertpapiere zu begeben. Was sind vielleicht zuerst mal die Kriterien, die ihr anlegen würdet, um zu einer Entscheidung zu kommen, ob es die richtige Bank ist oder nicht?
Ja, Ladies first. Oder soll ich anfangen?
Nee, ich würde sagen Gentlemen first heute.
Gentlemen first, ja. Ich würde das Thema tatsächlich so ein bisschen übergeordneter setzen, denn ich muss mir ja erst Gedanken machen über das, was ich möchte. Und im Prinzip steht die Wahl der Depotbank ganz am Ende. Nämlich erst dann, wenn ich auch eine Vorstellung habe, was für ein Produktspektrum ich überhaupt handeln möchte. Und um noch eine Ebene höher zu gehen, ich würde die Frage der Bank ja auch einbetten in den gesamten Kontext Kontenmodell letztendlich. Ja, das kann ganz einfach sein für, ich sage jetzt mal wirklich Standardarbeitnehmer, der ganz wenig mit seiner Geldanlage zu tun haben möchte. Ja, der hat eben sein Girokonto mit angeflanschtem Tagesgeld vielleicht noch und seine Depotbank. Ja, aber schon wenn ich dann selbstständig bin, dann kann ich das natürlich ausfächern, das Ganze. Ja, in Rücklagenkonten, in mehrere Zahlungskonten bis hin natürlich, und das praktiziere ich ja auch selber, für verschiedene Zwecke dann verschiedene Konten. Und da können wir sicherlich auch nochmal dann drauf eingehen. Ich bin auch ein großer Verfechter davon, unterschiedliche Strategien auf unterschiedlichen Depots laufen zu lassen. Also Zusammenfassung, erst einbetten in den gesamten, das gesamte Kontenmodell, ja, also quasi wirklich in meine Geldströme, wie ich die eben plane. Und dann in der nächsten Ebene, was will ich handeln, was ist meine Strategie und daraus dann abgeleitet, was benötige ich für eine Infrastruktur und Logistik und wo bekomme ich diese dann zu einem möglichst guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Also ein ganz klares und deutliches, es kommt drauf an.
Immer in der Juristerei und BWL, ja.
Wie gehst du vor, wenn du überlegst, welche Bank spannend ist?
Ja, ich gehe im Grunde genauso ran. Das klingt ein bisschen kompliziert, wie das Luis gesagt hat, aber es ist nicht so kompliziert. Ich erlebe das immer in meinen Kursen, also ist jetzt keine Kritik an Luis, aber ich erlebe das immer in meinen Kursen auch, dass sich viele Frauen, aber wahrscheinlich auch Männer, wirklich schwer tun, sich eine Bank rauszusuchen und dann ein Depot. Viele hängen irgendwie bei der Sparkasse rum oder bei einer Vereinsbank, ne? Name it, oder Sparda-Bank. Und das schon, weil ihre Eltern auch dort waren. Also das ist wirklich so der Klassiker. Oder bei der Deutschen Bank, ne? Da war ich schon immer, weil meine Eltern da waren. Und ich gehe auch so ran. Ich gucke zuerst genau, was ist denn so insgesamt mein Leben? Was brauche ich da für Konten? Und dann, wenn ich in die Geldanlage gehe, für welches Ziel mache ich eigentlich meinen Vermögensaufbau? Und dann fange ich auch an, genau das auszuwählen. Wenn ich in ETF, wenn meine Strategie ist, ich investiere hauptsächlich breit und in Aktien-ETFs zum Beispiel, dann brauche ich im Zweifel ein anderes Depot bei einer anderen Bank, als wenn ich sage, ich will jetzt in ganz bestimmte Einzelwerte Aktien investieren, die vielleicht auch noch in einer bestimmten Währung gehandelt werden im Ausland, da brauche ich natürlich ein anderes Depot. Oder wenn ich quasi, ich sage mal, vor allen Dingen auf eine Immobilie spare, brauche ich vielleicht auch eine andere Bank, gerade jetzt vor den neuen Zeichen der Strafzinsen oder Verwahrentgelter. Also bei mir ist es auch so, zuerst gucken, wie ist mein Leben, wie ist die Kontenstruktur und dann, was ist das Ziel des Vermögensaufbaus und dann fange ich mir an, die Bank rauszusuchen und das Depot. Und genauso wie auch Luis gesagt hat, du kannst 2 Banken haben, 3 Banken haben. Wichtig ist, dass du weißt, was du von diesen Banken willst und auch das Depot. Was willst du von diesem Depot? Und du kannst ja auch mehrere Depots haben. Du musst ja nicht nur 1, du kannst ja 2 oder 3 haben. Ne? Also das ist schon so der Weg.
Weil ich würde es aber auch dann irgendwo begrenzen, also irgendwo dann beim 12. Depot, dann ist auch irgendwo gut. Ne?
Also, ja, das machen wir ja nicht.
Manche gibt es ja, die sammeln ja so Konten. Aber ich würde das schon allein um der effizienten Führung willen und Organisation willen. Ja, also ich habe zum Beispiel für mich wirklich ganz klar abgegrenzt über 4 Depotbanken, wo aber wirklich auf jeder Depotbank was eine ganz bestimmte, klar abgegrenzte Strategie und dann passt das auch wirklich genau zu der jeweiligen Depotbank.
Ist bei mir auch so. Ich habe mein Hauptvermögensdepot, dann habe ich ein bisschen ein Spieldepot und dann habe ich noch ein anderes Depot, da laufen so ein paar verschiedene andere Sachen drauf, aber das Hauptdepot ist ja Vermögensaufbau. Bei mir sind es 3. Ich habe 3, wie viel hast du? 4 hast du gesagt, ne?
Genau, 4.
Luis?
Ja, 4.
Ich habe 3.
Ich habe nur 2.
Ja, aber immerhin. Eva, damit sind wir wieder Zeit hier.
Also ich habe noch 2 Kryptodepots, aber jetzt im klassischen Wertpapierbereich sind es 2. Aber ich habe auch ein Einzelaktien- und ein ETF-Depot mit unterschiedlichen Strategien, mit unterschiedlichen Ansätzen. Und meint ihr denn, es gelingt uns vielleicht zu klassifizieren, was so die 3 größten Ziele sind, wo man sagt, okay, Typ 1, dein Ziel ist es jetzt, langfristigen Vermögensaufbau zu machen oder dein Ziel ist es, Einkommensinvestor zu sein oder dein Ziel ist es, möglichst spekulativ, Trading, rein, raus, was auch immer zu betreiben und dann zu sagen, okay, was wäre für diesen Typus denn das Herangehen, um dann zu gucken und welche Banken kommen denn vielleicht in Frage oder wie können wir es weiter aufdröseln, damit unsere Zuschauer möglichst viel konkreten Mehrwert für sich rausholen können?
Ja, ich denke, wenn wir wirklich typisierte Anlagestrategien uns einfach mal anschauen und wenn wir so wirklich beim Brot und Butter, bei der Brot- und Butteranlage mal beginnen, ja, ganz klassisch, ich möchte mich um meine Anlage möglichst wenig kümmern, ich möchte wenig damit zu tun haben, es soll alles automatisiert sein, auch das ganze Thema Steuern, es soll möglichst günstig sein, sprich, dann fällt ja irgendwo am Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit sowas ab wie ETF-Sparen. Ja? Wobei auch das kann ja wieder strategisch unterschiedlich ausgefächert werden. Ja? Ich kann natürlich einfach auf maximale Streuung gehen. Ja? Dass ich sage, ich möchte wirklich so dieses Weltdepot, was in möglichst viele Aktien und vielleicht auch Anleihen, Rohstoffe oder was auch immer investiert. Ich kann aber auch hier natürlich einkommensorientiert vorgehen, indem ich sage, naja, ich suche mir wirklich ETFs, die eine Dividendenstrategie verfolgen, habe ich ja beispielsweise auch mal Muster, also als Muster aufgebaut. Ich kann aber auch beispielsweise sagen, ich möchte spekulativ davor oder spekulativer vorgehen, zum Beispiel, indem ich in bestimmte Branchen investiere, ja, so Stichwort Wasserstoff, Cannabis und keine Ahnung, sonst noch gibt. Also das ist ja alles möglich. Aber sofern das durch klassische europäische ETFs abgedeckt wird, wäre mein Favorit da ganz klar einer der Neobroker, die sogenannten Neobroker. Also für die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, das sind sehr, sehr preisgünstige Broker mit im Prinzip einem abgespeckten, also es sind vollwertige Broker, auch mit vollwertiger Sicherheit, allerdings eben mit einem abgespeckten Angebot. Dadurch können die alle Prozesse automatisieren, dadurch sind die extrem günstig. Ich selber beispielsweise bin da bei Trade Republic, seit die ihr Angebot haben. Und da kosten Sparpläne dann zum Beispiel eben 0 Euro, ja, und eine normale Börsenorder eben 1 Euro. Aber ich habe eben ein eingeschränktes Anlagespektrum und ich muss dann eben, und das ist eben sowieso generell ein wichtiger Punkt, ja, im Zweifel immer auf die Seite des Brokers und gucken, was bietet der an oder bietet der das an, was ich suche? Sonst habe ich da den Anmeldeprozess, habe dann ein Depot, aber kann nicht das handeln, was ich möchte und die Enttäuschung ist dann groß. Also das vorher prüfen, ansonsten diese Neobroker. Also ich habe selbst getestet, bei Trade Republic ist in 10 Minuten eröffnet das Depot. Einen Tag später ist es freigeschaltet zum Handel. Geld kann ich zwischenzeitlich überweisen. Und das ist wirklich, und das Faszinierende finde ich, weil wir auch vorhin von der Handhabbarkeit gesprochen haben, das haben die also wirklich extrem clever umgesetzt. Ich kenne keine andere Plattform wie jetzt Neobroker, also konkret Trade Republic, die so benutzerfreundlich ist. Was auch natürlich daran hängt, dass es eben ein abgespecktes, standardisiertes Angebot ist. Ne?
Hast du dir Scalable Capital mal angeguckt? Das ist ja auch so ein Smart Broker, der...
Ja, die kam ja danach und da muss ich sagen, also ich brauche ja nicht noch einen zweiten davon. Ja, also ich weiß, waren ja viele im Anfang des Jahres ein bisschen am Wanken, weil, und da muss man natürlich auch schon sagen, das hat natürlich ordentlich Karma-Punkte und vermutlich auch Kunden gekostet. Ich glaube, Daniel, das hat es ja auch so viel Sand kommentiert, weil die einfach mal gesagt haben, ja, bestimmte Aktien darfst du eben nicht mehr kaufen. Hm. Sowas wie GameStop, wir erinnern uns ganz dunkel, da war irgendwas, dieser hochgejazzte Titel. Und dann haben die mal von heute auf morgen gesagt, nee, ab jetzt nicht mehr handelbar. Ich glaube, verkaufen durftest du noch, aber nicht mehr kaufen. Und das ist natürlich, muss ich schon sagen, sehr peinlich für einen Broker, der angetreten ist mit dem Anspruch, im Prinzip Wertpapierhandel für jedermann. Und das ist auch vertragsrechtlich äußerst bedenklich, meines Erachtens. Weiß nicht, ob die sich da was eingefangen haben, aber für mich war das jetzt unterm Strich, ich bin ja da nicht so spekulativ unterwegs, deswegen habe ich gesagt, unterm Strich ist mir persönlich das egal. Ich habe da wirklich so ein Einkommensanspardepot, eben auch für diejenigen Leser und Hörer bei mir, die ja halt starten wollen. Ja, so ein Blitzdepot, was ich mir da aufbauen kann, sowohl mit Einzelwerten als auch mit ETFs. Und das geht da eben wunderbar und kostenlos in der Sparplanvariante. Und das ist dann unterm Strich in Ordnung.
Was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, das ist keine Web-App, die du am Computer machen kannst. Ich glaube, sie wollten das nachziehen, weil doch einige User, wie wir Alten, sowas wollten. Ja, aber das ist vor allem als Handy-Broker-App konzipiert, ne? Wo du sehr schnell, sehr einfach über dein Handy kaufen und verkaufen kannst.
Ja, also unabhängig davon, dass ich jetzt hier keine Alten sehe, aber stimmt. Trade Republic gibt es bis heute ausschließlich als App. Finde ich aber jetzt persönlich auch nicht schlimm. Also ich meine, technisch ist es ja letztendlich auch völlig irrelevant, ja, weil ich habe irgendwo ein Rechenzentrum mit den entsprechenden Daten, die aufgesetzt sind, also Datenbanken, die hinterlegt sind, und da greift nun irgendwo so ein Frontend drauf und schaufelt dann die Daten auf den Bildschirm, ja, und ob das jetzt am PC ist oder am Tablet oder Smartphone, ja. Also gerade bei denen finde ich es relativ egal, in Anführungsstrichen, einfach aufgrund der Tatsache, weil die so gut bedienbar sind und selbst mit schwächer werdender Nahsehkraft ist das alles gut erkennbar und gut bedienbar.
Ja, ich bin nicht so ein Fan von Geldgeschäfte am Handy machen, weil du dann vielleicht auch verleitet wirst, im Café einfach mal sowas zu kaufen. Wenn man in öffentlichen Netzen unterwegs ist, ist die Datenverbindung ja nicht mehr sicher. Dann kann, wenn du nebenan jemanden hast, der sich auskennt, tatsächlich in deine Verbindung reinhacken. Wäre ich extrem vorsichtig, weil das ist keine Raketenwissenschaft, sowas zu machen, sich tatsächlich in eine bestehende Verbindung reinzuhacken. Deswegen sage ich immer, mach deine Bankgeschäfte am Computer, am Laptop, zu Hause, in deinem gesicherten Netz und nimm dir dafür auch Zeit. Und ich finde, wenn du das am Smartphone machst, das ist für mich so ein bisschen so nebenbei. Das ist so nicht so fast, das ist so Fastfood-mäßig, ne? So Fast Investing. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das dann, das kann man zum Spielen machen oder wenn du dich schon auskennst, so wie Louis, ja. Aber wenn du anfängst, finde ich, ist das der falsche Weg. Da würde ich tatsächlich das webbasiert machen. Deshalb wäre es auch gut, wenn sie das nachziehen würden, weil es dann einfach noch einen Tacken, finde ich, seriöser ist und du dann einfach dich auch nochmal übersichtlicher bewegen kannst, als nur auf der App, wo da dann alles doch recht begrenzt ist, ne? Auch an Infos.
Wollte ich mir schon auch vorstellen, kann, dass es vielleicht auch Zugangshürden minimiert, wenn man sagt, das ist so einfach, dass ich das eben neben dem Kaffee machen kann. Und klar, gerade bei größeren Volumina ist das schön, wenn man jetzt nicht sagt, oh, ein Erbe von der Oma weggezockt, aus Versehen, während des Kaffees. Na, aber
ja, statt der Aktie die Option gekauft, ja, ist klar. Nein, aber,
genau, Leerverkauf, geschortet.
ich glaube, Shorten geht aber nicht bei Trade Republic. Aber zur Ergänzung, wie gesagt, ich nutze das ausschließlich als quasi Sparvertragsbroker. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Titel einfach so gekauft. Das heißt, das läuft da alles eben vollautomatisiert, ohne dass ich überhaupt drauf gucke. Von daher, also das mache ich sowieso nicht irgendwie im Café mal so nebenbei handeln. Aber ich glaube, da mal grundsätzliches, ja, wie soll man sagen, ein Dilemma, sagen wir mal. Die Allverfügbarkeit von Zugängen zu einem Depot, ob das jetzt wirklich so gut oder so schlecht ist, genau wie die Nullkosten, ob das gut oder schlecht ist, weil ein Vorteil zumindest haben ja etwas höhere Kosten. Ich muss mir mehr Gedanken machen, ja, damit ich nicht eben tatsächlich hin und her handle. Und wenn ich eben Nullkosten habe, dann habe ich diese Hürde nicht mehr. Ja, also das ist wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert, da hat Dani absolut recht. Und dieses Nebenbeihandeln ist natürlich katastrophal und ich denke mal, also zumindest langfristig geht das natürlich auf die Performance, ja.
Ich wollte nochmal zur Eingangsfrage Louis ergänzen, von wegen das Ziel, ne? Wie investieren wir dann gemäß, also welche Bank wählen wir uns beim Ziel? Ich mache das tatsächlich vor allen Dingen darüber, ist das mein Hauptvermögensaufbau, Depot, soll es das sein? Oder mein Spieldepot oder irgendwie so ein Spezialdepot. Aber wenn ich so mein Hauptvermögen aufbauen möchte, gucke ich mir eben danach dann an. Also ein Depot für den Vermögensaufbau komplett. So, und danach gucke ich, was will ich denn eigentlich handeln? Zuerst gucke ich sowieso, wo sitzt denn diese Bank, mit der ich zusammenarbeiten möchte. Ne, das ist für mich total wesentlich. Deutschland oder Europa, also da, wo ich tatsächlich auch stofflich hinfahren kann und im Grunde denen auf die Füße treten könnte, wenn es denn sein müsste. Das ist immer so meins. Ich will die verklagen können, ich will mein Recht einklagen können und das am besten in meiner Muttersprache oder vielleicht in Englisch, aber ich will das, na, ich will das, wenn das selber machen können oder einen Anwalt beauftragen können und dann natürlich in der Einlagensicherung sein. So, das ist mal das Erste. Und dann, was will ich handeln? Wie oft will ich es handeln? Ne? Und dann bin ich auch dann bei Louis. Das ist aber dann für mich der nächste Schritt. Und dann fange ich an zu gucken, wenn ich was Bestimmtes handeln möchte, kriege ich das dann bei bestimmten Banken? Bei welchen Banken kriege ich das? Und so gucke ich dann weiter, um die richtige Bank zu finden. Ne? Aber zuerst dann eben, was will ich handeln, wie oft will ich es handeln? Wenn ich nur einmal eine Summe anlegen will, sind mir die Kosten fast egal. Aber wenn ich regelmäßig anlegen will, bestimmte Aktien oder auch ETF-Anteile oder Optionen, da muss ich genau gucken, was ich dafür für Kosten habe, ne? Welche Gebühren dafür fällig werden. Da muss ich ganz anders hingucken.
Bei Optionen, das ist allgemein, bei Derivaten geht es ja nicht ganz. Aber spätestens dann, wenn ich wirklich klassische Termingeschäfte mache, also Optionen und Futures, dann muss ich sowieso von vornherein unterscheiden, zu welcher Bank oder welchem Broker ich gehe, weil die meisten Broker ja keine Anbindung an die entsprechenden Terminbörsen haben. Ja, also die zum Beispiel eine Trade Republic und auch, ich vermute jetzt mal, die meisten Sparkassen und ja, auch viele Direktbanken haben gar keinen Zugang zu diesen Terminbörsen. Und wenn die den nicht haben, kann ich eben keine Option handeln. Ja, und hier ist auch nochmal, kann man nicht oft genug sagen, weil es halt auch verwechselt wird, nicht die Option, Klammer auf, rechtlich eine Bankschuldverschreibung, Schrägstrich Zertifikat, Klammer zu, und eine Option, ja, das ist ein klassisches Termingeschäft, ist halt hier streng zu unterscheiden, und die wirklich klassischen Optionen und Futures beispielsweise, da muss ich mir schon eine spezialisierte Bank aussuchen, die das eben auch anbietet. Also da geht es schon rein überhaupt um die Anbindung, also wirklich um die Tatsache, dass das verfügbar ist, das Instrument an sich.
Optionen sind ja jetzt quasi schon relativ weit fortgeschritten, aber das ist genau das, was er gesagt hat. Wir überlegen erstmal, was will ich überhaupt und wofür will ich das? Ja, und Dani hat davon gesprochen, Luis, du hast davon auch gesprochen, es gibt quasi vielleicht ein Depot, wo so die Grundlagenvermögensaufbaustrategie ist. Vermögensaufbau impliziert ja im Grunde nicht, ich komme hier mit dem Geld aus meinem Hausverkauf um die Ecke und packe das da einmal rein, sondern es baut sich sukzessive vielleicht auch nicht nur über den Wert dieses einmal eingezahlten Geldes, sondern auch über regelmäßige Zuzahlungen ein sich steigernder Wert auf. Ja, und das wäre, Luis, in deinem Fall sowas wie Trade Republic nach wie vor. Da kannst du deinen Dauerauftrag zur Überweisung reinmachen, damit das quasi immer zugezahlt wird. Easy vom Handy zu bedienen, vielleicht auch irgendwann mal webbasiert zu bedienen, ist extrem kostengünstig. Wir haben gerade schon Vor- und Nachteile gesagt. Es kann dazu verleiten, es gibt den schönen Spruch, hin und her macht Taschen leer, zu kaufen und zu verkaufen.
Ja, das ist ja eben das Kritische, jetzt eher eben nicht. Wenn ich nämlich, wobei gut, bei Trade Republic kostet noch 1 Euro, es gibt auch andere Broker, wie zum Beispiel eToro, da kostet halt null, tatsächlich null der Handel. Und da habe ich natürlich schon, also da habe ich das hin und her selber, macht nicht die Taschen leer, aber ich habe dann eine Inkonsistenz meiner Anlageentscheidungen, und mit 99,9% kostet das auf lange Sicht massiv Performance, denn also je mehr man sich eigentlich so mit dieser Materie Anlagestrategien und Langfrist Entwicklung vertraut macht, kommt es vermutlich noch nicht mal so sehr drauf an, welche Strategie genau ich verfolge, zumindest von so Standardstrategien, ja, als vielmehr diese einmal aufzusetzen und noch durchzuhalten. Ja, und der viele Wechsel, ja, das ist das, was letztendlich die Rendite drückt, und nicht umsonst, ich glaube, bei der Comdirect war es ja mal, der mal untersucht und dann festgestellt, dass tatsächlich die Depots der Toten sich am besten entwickeln, weil da eben keine Bewegung mehr ist, ja. Und es gibt ja auch einen Fonds, der ist momentan aufgehangen, ist allerdings ein Investmentfonds, nicht börsengehandelter Investmentfonds, US-amerikanischer Fonds, der wurde tatsächlich 1935 aufgesetzt, und wurde bestückt einmal. Und seitdem wurde nichts mehr gemacht, nichts. Der wurde einfach bis heute durchlaufen gelassen. Ja, und Dividendenerträge oder Allgemeinerträge wurden ausgeschüttet. Wenn, klar, hin und wieder ist mal eine Gesellschaft pleite gegangen, eine andere wurde gesplittet. Ich glaube, die haben mit 30 Titeln angefangen, aktuell sind es 25. Und er hat halt auch eben eine Bombenperformance. Ich meine, mehr Buy and Hold geht ja eigentlich gar nicht. Ja, und ja, aber letztendlich, ja, das Problem ist halt wirklich, und insbesondere dann, wenn ich dieses, was in der Literatur genannt wird, dieses Performance-Chasing mache, also wenn ich mir dann irgendwie gucke, was ist denn nicht so gut gelaufen, naja, verkaufe ich, und dann gucke ich mir, was jetzt zuletzt gut gelaufen ist, und steige ich da ein, insbesondere jetzt halt so Modethemen, ja, das ist ja so der Klassiker. Und wenn ich natürlich von einem Modethema zum anderen springe, dann habe ich eben das große oder die große Herausforderung, dass Modethema ja per Definition ja eben etwas ist, was gehypt ist und wo die Kurse eben in Relation zu den betriebswirtschaftlichen Daten relativ hoch sind. Sonst wäre es eben keine Modeaktie oder kein Modethema. Ja? Und das kostet dann auf lange Sicht.
Was würdest du denn sagen zu, oder was für Banken hast du denn im Sinne, wenn jetzt jemand sagt, alles klar, das hört sich spannend an, aber mir geht es so wie Dani, ich mag eigentlich lieber am Laptop sitzen und loslegen. Gibt es da so ein paar Banken, von denen du denkst, ja, die machen einen guten Job, die kann ich guten Gewissens empfehlen.
Ja, ja, also Online-Banking setze ich jetzt mal voraus, ne, dass wir tatsächlich Online-Banking machen und nicht irgendwo noch anrufen und so. Also Online-Banking muss sein. Und ja, also ich meine, was interessant in der letzten Zeit geworden ist, ist Smart Broker zum Beispiel. Der hat relativ niedrige Kosten auch. Die DKB ist ein Klassiker, ist aber meiner Meinung nach relativ teuer, aber total zuverlässig. Ne? Da kriegst du wirklich deine Steuerdokumente, da ist alles ordentlich aufbereitet. Auch die ING, ich habe zum Beispiel ein Konto bei der ING. Wenn ich da mir die Dokumente angucke, die eben am Jahresende oder am Jahresanfang verschickt werden, ne, wo alles genau aufgelistet, die ganzen Kostenbestandteile, wann ich wie was gekauft habe, wie was verkauft habe, wie die Abgeltungssteuer berechnet wird, Verlusttöpfe und so weiter. Das ist da alles sauber aufgeführt, es ist ordentlich aufgeführt. Ne? Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das sind zum Beispiel so große Banken, da kann man meiner Meinung nach nichts falsch machen, weil da kommt direkt, ja, da müsste man dann immer aufs Preis- und Leistungsverzeichnis gucken, aber das sind irgendwie so die großen oder Consors oder auch Scalable. Wenn ich ETFs handeln möchte, dann ja, warum nicht Scalable sich anschauen? Da müsste man mal gucken, welche ETFs da gehandelt werden. Man kann ja, glaube ich, auch bei Scalable Brokers mittlerweile auch Aktien handeln. Also ich mache immer mit meinen Frauen im Kurs, machen wir eine Tabelle. Ne? Wir schreiben alle möglichen Banken tatsächlich auf, die uns interessieren, die spannend sind, die wir durch eine Recherche im Netz mal kurz gecheckt haben. Und dann schauen wir uns an, was will ich handeln? Ne? Wir sind ja ETFs, aber wenn ich Aktien oder was weiß ich, dann gucken wir uns genau an, was sind die variablen Kosten, was sind die festen Kosten, gibt es ein Referenzkonto, kann ich nur ein Depot haben, solche Sachen. Ne? Und dann kannst du das auflisten und kannst dir so Gedanken machen. Und das würde ich auch empfehlen. Also wenn du weißt, was du handeln willst, wenn du deine Strategie fertig hast, dann setz dich hin und mach die Recherche, ruf bei jeder Bank, die du spannend findest, das Preis-Leistungs-Verzeichnis ab. Und guck dir das an. Das ist zwar Schweinearbeit, das wisst ihr beide, ne? Und das ist auch nicht so schnell durchzuforsten. Ich sage da immer, geh ins PDF und dann machst du Suchen und Finden, ne? Und dann kommst du ja schnell, was kostet Depot oder Handel oder irgendwelche Kaufgebühren, Ordergebühren. Und dann forstest du das durch. Aber das sind so im Grunde die großen die ich glaube, mit denen man gut starten kann. Es kommt ja darauf an, bist du schon fortgeschritten oder fängst du gerade erst an? Und dann lieber irgendwie mit so einer, ich sag mal, Bank, die schon seit Jahrzehnten am Markt ist, starten, sich da einfuchsen, sich einlesen, das Handeln, anfangen zu handeln und dann sich vielleicht nochmal Gedanken machen, wo könnte ich vielleicht noch was anderes machen. Aber das sind so, die ich genannt habe, finde ich, ja, empfehlenswert im Grunde alle irgendwie. Wenn es zur Strategie passt.
Ne? Und die Strategie, von der wir da jetzt gerade ausgegangen sind, ist quasi ein langfristig orientiertes Investment mit regelmäßigen Zuzahlungen zum Vermögensaufbau. Ja, also wo schon ein bisschen auch wichtig ist, was zahle ich pro Transaktion, aber wo man jetzt nicht jeden Tag 5 Transaktionen macht, sondern eine im Monat, 2 im Monat oder so, aber nicht ständig.
Genau. Und wenn du ständig handelst, dann musst du natürlich gucken, noch mehr gucken auf die Kosten. Was ich auch immer ganz wichtig finde, ist die technische Erreichbarkeit. Also solche Ausfälle, ne, bei Trade Republic zum Beispiel oder bei OnVista, glaube ich, gab es auch Probleme, zu bestimmten Zeiten zu handeln. Also da würde ich einfach mal so frei googeln, eben die Bank meines Wunsches, technische Erreichbarkeit oder Erfahrung, Erreichbarkeit oder Probleme beim Handel oder irgend sowas. Weil das wird im Netz natürlich ganz schnell geschrieben. Wenn einer irgendwie Stress hatte mit einer Bank, dann steht das da natürlich. Das würde ich mir immer anschauen. Ja?
Auch das muss man gucken, ob solche Probleme für einen persönlich halt, wie gesagt, relevant sind. Wenn ich ein klassischer ETF-Sparer bin, dessen Aufträge einmal im Monat ausgeführt werden, gut, dann könnte ich auch damit leben, wenn irgendwo mal eine Stunde lang abends der Server ausfällt und New York eben nicht handelbar ist. Ja? Das muss man halt auch mal schauen, weil wirklich das permanent immer alles läuft, wird vermutlich bei kaum einem Broker der Fall sein. Und noch ein Punkt, so eine Liste finde ich super, ja, weil das hilft, das Ganze wirklich zu operationalisieren, ja, und überhaupt so eine Positiv-Negativ-Liste zu machen. Ne, Wer startet, sollte allerdings das dann nicht als Ausrede nutzen. Das machen ja auch viele gerne, dass man dann sagt, naja, damit kann ich die Entscheidung dann schön rauszögern, indem ich ewig die ideale Depotbank suche. Und im Zweifel ist es besser, irgendeine der größeren, bekannteren zu nehmen und anzufangen, als gar nichts zu machen und dann zu sagen, nee, jetzt muss ich aber wirklich noch das letzte Zehntel Prozentpunkt hier Gebühren vergleichen. Ja, weil, ja, wie soll man sagen, also könnte man ja auch gut als Ausrede nutzen. Ne? Geht ja dann in der nächsten Stufe, geht das ja dann bei der Auswahl der Wertpapiere oder ETFs, dass ich dann anfange hier, naja, soll ich jetzt den, weiß ich nicht, von iShares oder Vanguard nehmen, den
Welt-ETF. Mir fällt dann noch eine Sache ein, die mir einfällt. Und zwar in Bezug auf das, was ihr beide gesagt habt. N26 ist ja eigentlich auch jemand, der wirklich auch stark als Neobank da losgelegt hat. Aber da habe ich ehrlicherweise auch von genau solchen Sachen gehört. Ich hatte Probleme, ich habe keinen erreichen können. Es gab keinen Ansprechpartner, es gab keine Möglichkeit, irgendwie hinzukommen. Was haltet ihr, habt ihr da eine Meinung zu, wenn jemand sagt, die Bank finde ich interessant oder spannend, habt ihr selber schon Erfahrungen damit gemacht?
Ja, also für mich ist es immer auch ein Auswahlkriterium, wie erreiche ich die Bank? Also kommunizieren die ausschließlich über E-Mail? Das ist bei einer Bank für mich nicht adäquat. Also wenn ich da mein Vermögen habe, möchte ich mit denen entweder telefonieren können oder dahin gehen können, letzten Endes. Aber wenn das nur über E-Mail geht, das wäre mir persönlich zu wenig beim Vermögensaufbau. Und das wäre ist das für mich ein Kriterium. Deswegen ist für mich N26 überhaupt gar keine Entscheidungsbasis, weil die sind nur über E-Mail erreichbar. Und jeder, der E-Mails mal in schwierigen Situationen verschickt hat, der liebt diese Textbausteine, die einem dann entgegengeflogen kommen und wo man dann seine Tische zerhackt, weil das Problem, was man hat, in keinster Weise sich in der Antwort-E-Mail wiederfindet. Und das will ich nicht. Also da ist mir das Geld einfach zu wichtig. Also da ist mir mein Vermögen zu wichtig. Das ist für mich ein Ausschlusskriterium. Also ich will die entweder anrufen können oder ich will mich vor deren Filiale stellen können oder was weiß ich, Hauptsitz und sagen, hier, ich will jetzt mein Geld. Und da ist auch dann jemand und redet mit mir. Ne? Das ist für mich extrem, für mich persönlich ist das extrem wichtig.
Jetzt weiß ich aber gar nicht, N26, ob die eine Brokerfunktion haben oder reine Zahlungsverkehr sind.
Das ist doch hier die Kreditkarten hauptsächlich Anbieter.
Ja, genau, ne? Das ist genau. Reiner Zahlungsverkehr.
Reiner Zahlungsverkehr. Ja, genau. Und ich bringe sie also, bei den Depotbanken mit rein.
Nee, aber ist ja gut, dass du das angesprochen hast.
Reiner Zahlungsverkehr, ist doch okay. Ja. Okay.
Genau. Ich selber, ich mache das ein bisschen anders als Dani. Ich sehe das etwas lockerer, aber unter eben einer Prämisse. Ich bin jetzt nicht bei N26, aber zum Beispiel für meine Selbstständigkeit nutze ich Revolut. Die haben halt auch so ein Konto, das nutze ich aber wirklich rein für den Zahlungsverkehr und da liegen dann auch nie größere Summen drauf. Ja, weil das ja eben auch weitestgehend automatisiert ist, Eingänge, die dort reinkommen. Und da sind wir eben beim Kontenmodell, die werden ewig sowieso gesplittet. Ja, die Hälfte geht auf Rücklagenkonto automatisch dann und ja, die andere Hälfte bleibt dann höchstens ein paar Tage da, bis sich das ansammelt und dann irgendwo auf ein Girokonto oder auf ein Depotkonto wandert. Ja. Und im Prinzip als reiner Durchlauferhitzer finde ich das eigentlich super, auch wenn das tatsächlich auch eine reine App-Bank ist und tatsächlich keine Filiale und noch nicht mal per E-Mail erreichbar, sondern ausschließlich über die App kann ich dort meine Beschwerden oder sonst was loswerden. Ich habe jetzt, Jahre schon, hatte jetzt bisher aber keinerlei Schwierigkeiten und keinen Bedarf. Ja.
Ich hätte jetzt fast gesagt, dass du lockerer bist, liegt daran, dass du eine Armbrust hast. Aber wenn man damit nirgendwo hin kann, bringt das ja auch nichts.
Naja, die sitzen, von Revolut, die Zentrale sitzt in London, was tatsächlich...
Britisch, genau. Das ist genau, quasi der Hauptkonkurrent zur N26.
Revolut. Genau, richtig, ja, genau. Und was aber tatsächlich hin und wieder ist, weil die im Prinzip den Zahlungsverkehr dann in die EU wieder rückverlagern mussten, hat man eine litauische IBAN. Also die fängt mit LT an. Und da bekomme ich dann teilweise hin und wieder von Leuten Rückfragen, ob tatsächlich die IBAN richtig ist oder ob ich mich vertippt habe. Weil mit LT am Anfang können da nichts anfangen. Da sage ich, nee, ist alles in Ordnung. Mhm. Oh, passt schon. Ja.
Mhm. Wo würdet ihr hingehen, also mal so die großen, also sowohl die Smart Broker als auch die Neobanken, am Handy oder auch webbasiert zu bedienen, mal so ein bisschen angesprochen. Wenn jetzt jemand nicht sagt, okay, Vermögensaufbau, wiederkehrende Überweisungen, sondern ich habe jetzt vielleicht tatsächlich vor, Optionen zu handeln oder ich habe jetzt tatsächlich vor, auch mal einzelne Titel zu kaufen und will flexibel sein, weil ich sie im Blick habe, weil ich sie vielleicht dann auch einfach mal wieder zwischendrin verkaufe und ich keinen passiven Ansatz, sondern ein aktives Investment anstrebe. Gibt es dafür Banken, die in eurem Scope sind, die ihr für besonders geeignet haltet?
Ich meine, mein Louis, du bist doch bei CapTrader, ne? Ich finde, CapTrader habe ich auch ein Depot, habe ich zwei Wertpapiere dort liegen. Die finde ich ganz interessant, aber ich finde sie ein bisschen kompliziert zu bedienen. Aber ich handle da nicht aktiv drüber. Bei mir liegen da bloß zwei Papiere, aber ich handle da nicht. Louis, du kennst dich da besser aus, aber CapTrader finde ich ganz interessant.
Ja, der Punkt ist, sobald wir, sagen wir mal, heimatliche Gefilde verlassen und eine Nicht-Standard-Order platzieren wollen, also wenn es sehr international wird. Und das war ja bei mir schon Anfang der 2000er Jahre, also vor 20 Jahren der Fall. Dann komme ich natürlich auch bei den Neobrokern an die Grenzen, und zwar mehrere Hinsicht. Das eine ist, bestimmte Börsen sind überhaupt nicht angebunden. Ja? Das heißt also beispielsweise nicht, also bei Comdirect zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, aber bei Trade Republic, zum Beispiel Singapur, ist nur, oder sind, wenn überhaupt, da nur ein, zwei Titel handelbar. Ja, das heißt also, ich habe da wirklich schon das Problem, bei manchen Brokern ist die Börse gar nicht angebunden. Ja, gerade so die kleinen, also US funktioniert meistens, ja, aber wenn ich so die kleineren, so Australien oder eben Singapur, Hongkong, das sind so Klassiker, Toronto, ja, so Kanada, da wird es teilweise, gibt es halt teilweise nicht, weil die sagen, nö, haben wir keinen Vertrag mit dem Wahnsinn des Wortes, mit der Börse, kann man nicht handeln. Das nächste
oder es wird total teuer, ne?
Oder es ist eben super teuer. Ja. Ja, und komme ich gleich nochmal drauf. Oder aber, was auch ist, die Börse ist zwar angebunden, deswegen ist wichtig, was Dani gesagt hat, vorher mit dem Broker Kontakt aufzunehmen, aber die das Wertpapierspektrum, was an dieser Börse handelbar ist, ist eingeschränkt. Dass sie sagen, ja, wir haben beispielsweise Kanada, aber eben nur die 30 größten Aktien, die dort handelbar sind und viele andere Titel dann eben nicht. Ja. Und die Preisfrage ist halt, genau, das ist ein Schlüsselkriterium. Und da sind tatsächlich international aufgestellte Broker um mehrere, oder beziehungsweise umgekehrt, deutsche Broker sind da um teilweise hunderte Prozent teurer als eben international aufgestellte Broker. Ja. Und eben letztendlich, beispielsweise ist eben CapTrader, die ja selber ein sogenannter Reseller sind von Interactive Brokers, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Aufteilung. Interactive Brokers ist ein riesiger oder großer internationaler Broker, ja, mit Präsenz in zig Ländern. Die sind auch, eigentlich wickeln die Aufträge ab für Institutionelle und haben dann gesagt, naja, das Privatkundengeschäft nehmen wir auch noch gerne mit. Allerdings haben wir keine Lust, uns selber drum zu kümmern, und das gliedern wir eben aus an so Landesservicegesellschaften, nenne ich sie mal, wie eben beispielsweise ein CapTrader, die sich dann um die deutschen Kunden kümmern. Also ich meine, es kann auch ein italienischer Kunde zu CapTrader, ja, also geht auch. Aber eben, die haben eben den deutschsprachigen Service, die kümmern sich um die Anmeldung, die kümmern sich eben um die Kundenbetreuung. Aber die Lagerung und Handelsplattform, das dann Interactive Brokers. Ja. Und da sind halt die Kosten schon sehr, sehr konkurrenzlos, muss man sagen. Gerade wenn ich eben an die internationalen Börsen gehe, zum Beispiel in den USA, bezahle ich halt 1 Cent pro Stück. Ja, also wenn ich 100 Papiere oder wenn ich 1000 Papiere handle, also 1000 Stück, 1000 Aktien, sind es gerade mal $10 und Minimum sind es eben $2. Ja, also da kann ich auch eine kleine Order platzieren, ohne dass mich das viel kostet. Und ich habe den Optionshandel mit dabei, weil die eben auch angebunden sind an die Optionsbörsen. Und das wusste ich natürlich nicht, als ich dort mein Depot eröffnet habe, weil mittlerweile kenne ich die ja ganz gut und sind ja auch Sponsor, war auch öfter da mal vor Ort. Die haben wirklich also ausgebildete Bankkaufleute, die dort auch vor Ort sitzen, also nicht irgendwie ein Callcenter in Osteuropa, wirklich durch die Bank weg sehr gut qualifiziert, machen auch laufend Weiterbildung, die kennen also die Materie. Und ja, ich hatte selber auch mal hin und wieder Serviceanfragen, ging wunderbar. Also das ist schon eine ganz gute Sache. Ja, und da komme ich natürlich dann irgendwann hin, wenn ich sage, ich möchte mich so ein bisschen internationalisieren und so ein bisschen weg vom Brot- und Butter-Geschäft.
Ja, ich glaube, Lynx ist ja im Grunde auch noch relativ ähnlich aufgestellt, ne? Wie
CompTrailer. Genau. Aber Dani hat recht, es ist jetzt von der Bedienbarkeit nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, intuitiv.
Es ist nicht intuitiv, genau.
Ist nicht ganz intuitiv. Man muss ja halt so ein bisschen durchklicken. Die bieten natürlich gerade, weil die eben aus dieser Derivate beziehungsweise aus dieser Terminwelt kommen, ja, ist die Oberfläche halt etwas komplexer. Ja. Aber ich muss das ja nicht in Anspruch nehmen. Ich kann natürlich auch dort Standardaktien handeln oder ETFs auch handeln und dann ist gut und dann ja, ist letztendlich wie bei Mobiltelefon ja auch im Prinzip 90% der Funktionen nutzen wir ja gar nicht. Ja.
Und das heißt aber CapTrader oder Lynx wäre jetzt nicht das klassische Vermögensaufbau-Einsteiger-Depot, sondern wenn man sagt, okay, ich habe ein bisschen mehr Ansprüche, die ich damit vielleicht nur zum kleinen Teil, aber vielleicht auch umfänglicher bedienen möchte, dann wäre ein solches.
Genau, das wäre für mich beispielsweise der Fall. Du sagst, naja, ich habe jetzt hier so mein Standard-Spardepot, jetzt habe ich aber noch eine Summe X. Und damit würde ich gerne so ein bisschen, ja, vielleicht mal so auch nach Fernost gehen oder ich möchte ein Optionsdepot machen. Dann wäre das so der Klassiker, sage, mache ich ein Zweitdepot, mache ich dort auf. Und dann habe ich eben den Vorteil der Kosten. Ich habe den Vorteil der Instrumente, die ich handeln kann. Ich habe den Nachteil der vielleicht etwas gewöhnungsbedürftigen Bedienbarkeit und Achtung, ich habe natürlich den Nachteil, dass ich die Steuererklärung selber machen muss, weil das ja Ausland ist und ausländische Broker nicht diese Abrechnung automatisiert machen. Wobei ich da auch immer sage, das ist mit dem Reporting der ausländischen Broker in der Regel eine Sache von 5 Minuten. Also das sollte keinen schrecken.
Es ist aber in der Tat so, ich würde solche Broker quasi erst ins Boot nehmen, wenn ich schon mit anderen Sachen gestartet bin. Weil die Komplexität ist doch deutlich höher und dann dieses Steuerthema, was womit sowieso viele auf so ein bisschen Kriegsfuß stehen, wäre für mich das immer dann wirklich der nächste Schritt, wenn ich tatsächlich eine einfache Oberfläche habe und noch keine, ich meine, niemand fängt an von null auf Optionsschein oder Zertifikat. Zumindest wäre das für mich immer erstmal das Zeichen, sagen, also mach erstmal was anderes und dann, beziehungsweise nur wenn ich dich im Schlaf wecken kann, du kannst mir das genau erklären, was es ist, okay. Aber ansonsten würde ich eher sagen, hey, fang erstmal was anderes an und dann geh weiter und dann auch solche etwas komplizierteren Broker dann sich rauszusuchen. Ja. Das ist auch ein Weg, ne? Es ist ja immer alles ein Weg. Du fängst vorne an, du fängst möglichst auch einfach an und dann steigerst du dich mit allem anderen. Wenn du anfängst zu laufen, drehst du noch keine Pirouetten. Also ich meine, ne? Das ist
so. Ich hab auch noch mal eine Frage. Also ich habe auch immer wieder Kunden aus Österreich und der Schweiz. Sie sagen, ist ja toll, was ihr da alles habt, aber was gibt es denn für mich? Wo kann ich denn anfangen, Vermögensaufbau zu machen? Was sind denn so die Depots, bei denen ich loslegen kann? Habt ihr da ein paar heiße Tipps?
Republic, meine ich, gibt es auch mittlerweile in Österreich. In der Schweiz glaube ich nicht. In der Schweiz ist der Klassiker halt Swissquote. Ja, das war auch meine erste ausländische Depotbankverbindung 2001 oder 2002. Ich meine 2002. Weil es in Deutschland eben keine geeignete Bank gab, wo ich die Internationalität überhaupt bekommen konnte. Also es war ja noch technisch eine etwas andere Zeit. Und zum Beispiel kanadische Titel habe ich nirgendwo gefunden und das war damals, selbst über die Swissquote war es immer noch super teuer, im Verhältnis zu heute, aber es war immerhin möglich. Ja? Und deswegen bin ich sehr früh bei denen gelandet. Und die haben halt eben den großen Vorteil, muss man halt sagen, nicht EU-reguliert. Und dadurch können auch Kunden dorthin aus Deutschland. Ja, aber der Punkt ist, die haben eben eine Banklizenz von der Eidgenossenschaft und eben nicht in einem EU-Land, unterliegen somit nicht der EU-Regulierung und somit nicht den Handelseinschränkungen, das wissen ja viele europäische Kunden gar nicht, denen die unterliegen. Ist für den Standard, wie gesagt, für den Brot- und Buttergeschäfte, da merkt man das nicht, aber es gibt eben sehr viele Bereiche und sehr viele Titel, die ich bei Brokern mit Sitz in der EU gar nicht handeln kann, weil die vom System gesperrt sind, aufgrund eben besagter Regulierungsvorschriften, die ja teilweise etwas unglücklich sind, weil sie tatsächlich die Kunden zu erhöhtem Risiko zwingen dann, weil sie eben bestimmte Sachen nicht handeln können. Aber gut, und wäre dann eine Ausweichmöglichkeit, eben dann beispielsweise Squizcode. Vorteil ist eben deutschsprachig. Kostenniveau in etwa auf Höhe der Comdirect.
Ah, bei Squizcode musst du eine relativ hohe Depotgebühr bezahlen, ne? Also,
ja, stimmt, die kommt dazu, na? Das ist ja untypisch, aber ja, wie gesagt, aber dafür sind bei den Handelsgebühren, kann man da gerade international, ist dann doch wieder ein bisschen günstiger als so manche deutsche Bank. Das ist, relativiert sich, aber ich würde jetzt auch nicht mit, weiß ich nicht, mit 5.000 Euro unbedingt da hingehen. Ja, genau. Das ist der Punkt.
Genau. Ja. Da brauchst du schon ein bisschen größere Vermögen. Und Schweiz ist echt problematisch, weil die Banken langen da richtig hin, ne? Also da kostet das Handeln und der Vermögensaufbau richtig viel Geld. Also für die Schweiz habe ich leider außer Swissquote auch keinen heißen Tipp. Ich bin auch sehr offen für heiße Tipps für die Schweiz. Und Österreich, wenn du in Österreich wohnst, kannst du zum Beispiel zu Smart Broker gehen. Und ich dachte auch gelesen zu haben, dass du bei der ING ein Konto eröffnen kannst. Also da würde ich bei den Banken ganz gezielt danach suchen. Die schreiben das eigentlich immer überall hin. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das bei Trade Republic auch geht. Bei der Comdirect bin ich mir nicht sicher oder bei Consors oder DKB. Aber das steht dann eigentlich relativ schnell da bei den F&E, nicht F&E, sondern Frequently Asked Questions. Wie heißt das denn das auf Deutsch? Fragen und Antworten.
FAQs, genau.
FAQs. Fragen und Antworten. Das steht dann relativ schnell da. Aber Österreicherinnen haben auf jeden Fall mehr Potenzial, also mehr Möglichkeiten hier in Deutschland bei den deutschen Banken ein Depot und Konto zu eröffnen, als die Schweizerinnen.
Ja, aber die sowohl Österreich als auch Schweiz können bei CapTrader beispielsweise auch ein Depot eröffnen. Die sind ja eh international, also bei denen spielt es ja keine Rolle. Genau. Also auch wie gesagt, wenn die hier in Deutschland sitzen und quasi deutschsprachige Serviceanbieter sind, die nehmen weltweit auch Kunden an. Ja. Also weltweit, ich glaube jetzt so Irak oder Afghanistan nicht. Aber so die Standardländer.
Bei den Schweizern oder Österreichern weiß ich jetzt leider auch nicht so genau. Da spielen die Steuern ja auch eine Rolle. Also,
Das ist ein bisschen anders.
Das ist irgendwie anders als bei uns. Und ich habe mich damit aber noch nicht so richtig beschäftigt. Asche auf mein Haupt. Aber wir können tatsächlich in Deutschland relativ günstig und relativ steuereinfach Vermögen aufbauen. Das ist bei den Österreichern oder Schweizern nicht so einfach.
Das heißt also, umziehen nach Deutschland, wenn es in Österreich und Schweiz, aber gut, jedes Land hat
so. Ja, aber umziehen ist ein gutes Thema, weil ich meine, jetzt sprechen wir natürlich hier sehr viel über unterschiedliche Kunden und Depots. Wichtig ist ja, ich kann ein Depot ja auch immer umziehen, wenn wir schon bei Thema sind. Ich bin ja nicht bis zum Tod verheiratet mit der Depotbank, sondern das habe ich auch tatsächlich mal rein experimentell gemacht, wie lange sowas dauert. Im Prinzip, wenn man sich mal so die Struktur auch anguckt, überhaupt des Wertpapierhandels und der Wertpapierlagerung. Letztendlich gibt es ja sogenannte Drittverwahrer, das heißt, diese Banken und Broker, die lagern diese Wertpapiere ja nicht selber, sondern haben das ja in der Regel ausgegliedert. Es gibt ja weltweit so einige wenige so Drittverwahrer, ja, das heißt, wo wirklich im Prinzip so als Lagerhaus oder Lagerstelle, und da muss ja im Prinzip nur ein Schildchen dann umgeschwenkt werden, das ist ja der große Vorteil, dass ich dann eben sagen, ich habe das nicht so verzettelt, ja, im Wahnsinn des Wortes, und ich habe es konzentriert und dann kann ich eben ein Schildchen umhängen, ja, diese 10 Daimler-Aktien gehören jetzt nicht mehr dem Louis, sondern gehören jetzt der Danny, ja, und das ist ja, und dadurch bedingt ist ein Umzug super einfach, ja, von oder zu einer Bank hin, muss ja auch angeboten werden. Ich meine im Inland, bei inländischen Banken und Brokern sogar kostenlos.
Ja.
Wenn das Ausland mit ins Spiel kommt, dann kostet das in der Regel was. Dann würde ich mir es halt genau ausrechnen, was mich günstiger kommt, die Wertpapiere zu transferieren. In der Regel muss ich dann 2 Dokumente ausfüllen. Eins bei der Bank, wo ich es abgebe, eins die Bank, wo es hin soll. Diese Dokumente sollten nach Möglichkeit übereinstimmend sein, was eben die Position angeht und die Anzahl. Und dann ist das innerhalb in der Regel einer Woche erledigt. Dann ist das wirklich transferiert. Das klappt sehr gut. Und ja, und die Alternative ist halt eben immer noch veräußern und dann Geld überweisen und neu aufbauen. Aber das muss ich immer gegenrechnen. Was lohnt sich eher?
Aber es ist eben nicht so, dass man die Papiere verkaufen muss. Ne? Das ist auch, denken auch viele fälschlicherweise, dass wenn du das Depot wechselst, dass du dann die Papiere verkaufen musst, deine Wertpapiere, das ist nicht so. Du kannst die tatsächlich umziehen lassen. Aber es dauert auch eine Woche. Ich habe auch schon Papiere umgezogen. Und wenn die dann ausgebucht werden in einer durchaus beträchtlichen Summe und dann tauchen sie eine Woche nirgendwo anders wieder auf, da braucht man schon mal ein bisschen starke Nerven, fand ich. Aber das hat alles gut geklappt und muss auch klappen innerhalb der deutschen Banken. Ja. Und was, wenn wir auch noch dabei sind, Freistellungsauftrag, ne, ausfüllen, weil die ersten 801 Euro sind ja für jeden Bundesbürger steuerfrei. Ne? Und dazu musst du bei deiner Bank, bei jeder Bank, eben wo du dein Depot hast oder Konto, so einen Freistellungsauftrag ausfüllen. Und wenn du aber 5 Banken hast, dann hast du immer nur die 801. Du hast also nicht bei jeder Bank 801, sondern dann splitten diese 801 Euro dann aufsplitten auf die verschiedenen Banken. Ne? Wo du die meisten Dividenden hast oder Zinsen hast, dort das meiste Geld.
Dazu auch noch ein Tipp, weil es mittlerweile, Daniel hat es ja vorhin gesagt, ne, wer ist das? Verwahrentgelte. Es gibt mittlerweile manche Depotbanken, die erheben auch auf das Depotverrechnungskonto mittlerweile auch Negativzinsen. Ne? Also ein Depot ist ja in der Regel immer aus 2 Komponenten. Ich habe im Prinzip ein internes Depotkonto. Ne? Das dient ja der Verbuchung von Dividenden und Zinsen und um Geld dann rücküberweisen auf ein Referenzkonto beziehungsweise um Geld hinzuüberweisen, von dem ich dann beispielsweise Wertpapiere kaufen kann. Ja, das heißt, so ein quasi Geldkonto ist ja immer verbunden mit einem Depot und es gibt halt mittlerweile auch Banken und Broker, die eben auf diese Depotkonten, die ja nicht dem Zahlungsverkehr nach, also nicht, gibt's ja kein Girokonto, ja, sondern kein Geldaufbewahrungskonto, dann Negativzins nehmen. Teilweise ab sehr hohen Summen. Ich glaube, die Swissquote ab 1 Million Schweizer Franken, muss man sich schon ein bisschen strecken. das ist, glaube ich, nicht für die meisten Kunden nicht ganz so relevant. Ja, aber es gibt auch manche, die machen das ab dem 1. Euro. Und dann wird es natürlich problematisch, gerade für Anleger, die sagen, naja, ich habe beispielsweise sowas wie eine strategische Investitionsreserve oder ich fahre einen Dividendenansatz. Das heißt, ich habe tatsächlich immer mal wieder so Gelder, die einfließen. Und das ist dann natürlich äußerst unwirtschaftlich, wenn ich da noch laufend Negativzinsen drauf bezahlen muss.
Steht auch im Preis-Leistungs-Verzeichnis, ne? Immer schön durchlesen, auch wenn es nervt. Es ist echt eine Arbeit. Wo ich auch noch gerne darauf hinweisen möchte, wenn ihr euch eine Bank raussucht, ist natürlich auch die Frage, mögt ihr das Geschäftsmodell, was die haben? Ne? Ist das vielleicht ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Kommt ihr mit dem Geschäftsmodell zurecht? Ist es das, was ihr wollt? Also ich finde, das ist auch noch eine Frage.
Anni, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, also ich könnte mir vorstellen, dass jemand sagt, Geschäftsmodell, eine Bank bekommt Geld und verleiht Geld. Was ist denn das Geschäftsmodell einer Bank? Also wie?
Naja, das Geschäftsmodell zum Beispiel der ING Deutschland ist, für Privatkundinnen Girokonten zur Verfügung zu stellen, den Zugang zur Börse über ein Depot zu eröffnen und vor allen Dingen Hauskredite zu vergeben. Ne? Wenn du ein Haus kaufen willst, Immobilienkredite, aber natürlich auch Ratenkredite, also Umschuldungskredite oder so oder Konsumentenkredite. Das ist es. Mehr macht diese Bank nicht. ING Deutschland ist eine reine Privatkundinnenbank. Die spekulieren selber nicht, die handeln keine Rohstoffe selber, die bieten, die machen keine Konsortialkredite, also mit großen anderen Banken zusammen für bestimmte Investments. Das machen die alles nicht. Das ist ihr Geschäftsmodell, Privatkundinnen-Geschäftsmodell. So, und die Deutsche Bank ist ganz anders. Ne? Die Deutsche Bank macht das ganze, gesamte Potpourri des Finanzmarktes. Und gerade die Deutsche Bank ist immer so mein Lieblingsbeispiel. Ich finde, die Deutsche Bank ist eine kriminelle Vereinigung. Die Deutsche Bank ist wirklich in alle Skandale der vergangenen Jahrzehnte federführend verstrickt, also sei es von Zinsenmanipulation, Libor-Manipulation, Finanzierung der Mafia, Spekulationen, Falschbewertungen, Bilanzfälschung, also name it. Das ist natürlich die Frage, willst du mit so einer Bank zusammenarbeiten? Willst du dort dein Geld liegen haben,
Ich habe schon eine Ahnung, wo du kein Depot hast, wo du kein Geld liegen hast.
Definitiv nicht. Und oder die GLS-Bank, ne, geben, leihen, schenken, die anthroposophische Bank, wirklich eine der wenigen wirklich nachhaltigen Banken. die machen sowas auch nicht, ne? Da ist ganz klar geregelt, die vergeben ihr Geld nur in bestimmte gemeinwohlorientierte Projekte. Dort kannst du aber kein Depot haben. Ne? Das ist leider.
Aber die finanzieren ja auch Greif- und Wildvogelschredderer im großen Stil.
Ja, halt auch, Windkrafträder meint er. Mein Windkrafträder.
Ja, also. Ja, hatte man schon wieder. Das finde ich ja auch gut, gerade im Broker-Bereich. Da habe ich ja nun tatsächlich meine Broker und zum Beispiel auch sowas wie Interactive Brokers oder Trade Republic. Die haben ja keinen Eigenhandel. Ja, die haben im Prinzip, die machen ja keine Finanzierungen außer besicherte Wertpapierkredite für Eigenkunden. Ja, also da ist ja wirklich das Kerngeschäft, also fokussierter geht ja kaum im Bankenbereich, wirklich nur in Anführungsstrichen eine Handelsplattform zur Verfügung stellen und sich zu refinanzieren über die Gebühren. Ja, und ansonsten ist ja alles komplett raus. Ja, und das ist ja im Prinzip so dieses Basis-Broker-Geschäftsmodell. Ich denke, da kann man sich noch gut mit arrangieren.
Genau.
Aber auch solange die Deutsche Bank nicht eine Mehrheitsbeteiligung
hat. Ja, und das ist eben ein Unterschied, ob du einen Broker hast, ne, wo du wirklich das Tür zur Börse dir geöffnet wird, oder ob du eine Bank hast, die eben als ein Geschäftszweig das Brokerage hat, also die Öffnung zur Börse, und dann eben noch Kredite und Girokonten und Tagesgeldkonten, also das ganze Vollbankengeschäft noch dabei ist. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, sich darüber auch Gedanken zu machen. Mhm.
Dani, übrigens, Luis, ich habe gehört, du holst Luft, ich lasse dir sofort den Vortritt. Ich habe übrigens vor einigen Wochen von einer spannenden App gehört, die sich gerade entwickelt, die rein nur für Kundinnen ausgelegt ist, die Alice-App, bei der es auch einen Robo-Advisor geben wird, bei der auch die ETF-Sparpläne im Vordergrund stehen. Ich glaube, das wird auch ganz spannend. Das behalte ich auf jeden Fall mal im Auge. Die sind erst Anfang des Jahres gestartet. Mal gucken, wo das hingeht. Und Luis, du holtest
Luft. Wie heißt die Bank?
Alice. Wie okay. Alice in Wonderland.
Ja, mir fiel gerade ein berühmter Musiktitel ein.
Ja, wir wissen jetzt, wer Alice ist.
Wenn ich jetzt nicht zitiere. Ja, ein Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte, ist, jetzt haben wir sehr viel über Depots uns unterhalten, aber gerade angesichts der jüngeren, ja, kleinen Turbulenzen im Bremer Umfeld. Nun ist ja so, vermutlich, ja, jeder von uns hat irgendwo auch so sein Tagesgeld, seine Rücklagen, Reserven, und die, ja, je nachdem, gerade bei selbstständigen oder eher sicherheitsbedachten Personen nimmt das ja schon mal ein gewisses Volumen an. Und hier auf jeden Fall nochmal der Hinweis oder die Anregung, das Ganze dann auch zu streuen und eben nicht nur bei einem Tagesgeldkonto zu lassen, selbst wenn es unter 100.000 sind, die ja besichert sind vorgeblich, ja, wie das dann konkret aussehen wird. Bei kleineren Banken sicherlich kein Problem, aber wir hatten jetzt ja gerade den Fall mit Greensill aus Bremen, die ja die Flügel gestreckt haben. Und wie Daniel ja vorhin sagte, wenn dann erstmal eine größere Summe, also, oder weiß ich nicht, wenn da jemand 80.000 da liegen hat und das ist ein Hauptbestandteil meines Vermögens, dann fange ich auch erstmal an zu schwitzen, auch wenn es heißt, die Einlagensicherung greift. Also da würde ich dann tatsächlich um des eigenen Seelenheils willen, auch wenn ich unter 100.000 bleibe, das streuen auf mehrere Tagesgeldkonten und vor allem, damit ich auch liquide bin. Denn wenn das dann zum Beispiel mein Steuerrücklagenkonto ist, was ich dann da habe, und dann muss ich dem Finanzamt erklären, gut, geht wahrscheinlich auch noch, ja, Geld ist gerade da gebunden und ich muss jetzt warten, bis ich das von der Eigenlagensicherung erstattet bekomme, ist halt nicht so schön. Ja, und von daher auch nochmal der Hinweis, Tagesgeld, also das, was ich wirklich sicher an Liquidität haben will, streuen, und das bitte auch bei Banken, wo zumindest vom Staat die Bonität aktuell über den Zweifel erhaben ist. Es gibt ja diese Zinsplattform, die Weltsparer Zinspilot, nutze ich selber auch, aber ich nutze dann wirklich ausschließlich AAA-Länder, also so Norwegen, Schweden, ja, oder Deutschland kann man auch nehmen, aber eben nicht wegen 0,1% mehr hier eine bulgarische oder maltesische Bank. Ja. Zu Bulgarien auch nur der Hinweis, hatten wir auch vor ein paar Jahren. Trotz Einlagensicherung hat es dann über ein halbes Jahr gedauert und auch nur auf massiven Druck bestimmter EU-Behörden, dass sich Bulgarien dann bei so einer Pleite tatsächlich, wo auch europäische Anleger betroffen waren, ja, dann nötig gesehen hat, das Ganze auszugleichen. Die wollten halt einfach nicht. Dann haben wir gesagt, machen wir nicht. Ne? Also von daher Augen auf, ne, beim Depotkauf oder beim Kontokauf, wollte ich schon sagen.
Oder denk an die Kauptingbank, ne, zur Finanzkrise, ja, ne, ja, war auch ja so. Da flossen dann die Gelder zwar wieder zurück, aber das hat auch, glaube ich, mindestens ein halbes Jahr gedauert.
Und auch nur, weil, man hätte die Bundesregierung seinerzeit gesagt, nö, machen wir nicht, dann wäre es das auch gewesen. Ne? Ich glaube, die sind ja irgendwie in Vorleistung gegangen oder irgendwie sowas. Also das ist dann schon, also und vor allem, das ist ja nicht die Aufgabe von Tagesgeld, ne, da die Mega-Rendite zu erwirtschaften.
Aber dazu einfach nochmal, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich wiederhole es nochmal, weil wir die ganze Zeit über Depots geredet haben. Ein Depot ist quasi als Sondervermögen nicht von der Einlagensicherung sowohl erfasst, aber auch nicht davon betroffen, wenn eine Bank mal abschmiert. Deine Tagesgelder sehr wohl, das, was du auf deinem Girokonto hast, das, was du quasi in ständiger, griffbereiten Verfügbarkeit hast, das kann zu einem Problem werden, wenn eine Bank die Flatter macht. Und gerade dann, wenn du wirklich über 100.000 Euro hast, ist das, was darüber hinaus ist, häufig dann einfach nicht abgesichert. Und dann verschwindet das in dem schwarzen Schlund. Ja? Aber es geht nicht ums Depot, es geht um die Sichteinlagen, ja, um die liquide verfügbaren Gelder. Beim Depot ist das anders.
Eine kleine juristische Korrektur. Wenn ich Wertpapiere, egal bei welchem Broker, liegen habe, meinetwegen auch bei, weiß ich nicht, Comdirect oder wo auch immer, es ist kein Sondereigentum. Das ist falsch. Ich bin zwar der Eigentümer, aber solange ich kein Streifbanddepot habe, was kein Mensch macht, weil es viel zu teuer ist, erwerbe ich ein Miteigentum an dem verwahrten Wertpapierbestand. Was einfach daran liegt, du musst dir vorstellen, das sind ja austauschbare Stücke. Ja, ich muss ja nicht die Aktie mit der Nummer 4711 der Allianz kaufen, sondern ich kaufe eine Allianz-Aktie. So, wenn ich dann eine Bank habe wie Comdirect, die eben, sagen wir mal, 50.000 Allianz-Aktien verwahrt für einen Haufen Kunden, dann, und ich habe eben 10 Stück davon, dann habe ich eben ein Miteigentum von 10 Anteilen an diesen 10.000, die verwahrt werden. Ich habe aber kein Sondereigentum. Sondereigentum wäre, wenn ich tatsächlich Anspruch habe auf diese Aktiennummer 4711 der Allianz. Das kann ich einrichten über die sogenannten Streifbanddepots. Gab es mal früher, ich weiß gar nicht, ob es sie heute überhaupt noch gibt. Ja, dann habe ich Sondereigentum. Wenn genau gesagt wird, dieses eine effektive oder dieses eine Stück gehört der und der Person, dann ja. Aber juristisch ist es Miteigentum.
Danke für diese Richtigstellung. Wieder mal was gelernt.
Natürlich.
Ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind jetzt so ziemlich genau auf eine Stunde gekommen, weil wir im Moment später angefangen hat. Ich höre bei mir auch schon im Ohr. Also, ich bin wahrscheinlich gleich hier auch raus. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Hinterlasst uns gerne noch jeder einen Abschlusssatz für unsere Zuschauer. Und ansonsten an alle, die zugeschaut haben, vielen lieben Dank. Wir sehen uns in 8 Wochen wieder. Da gibt es den nächsten Finanztalk. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, gerne. Das hat mich gefreut. Wir sehen uns in 8 Wochen, genau, dann wieder mit einem neuen spannenden Thema. Ansonsten Depotbank tatsächlich ein, wie wir gesehen haben, in Teilbereichen kann es etwas aufwendig werden. Der Aufwand lohnt sich und wie ich auch vorhin gesagt habe, bitte nicht den Aufwand als Ausrede nutzen, nicht anzufangen. Lieber mit einer schlechten Depotbank gut anfangen, als gar nicht anzufangen. Und wie gesagt, das lässt sich auch jederzeit ändern. Ich habe auch im Laufe meines Lebens mehrfach die Depotbanken gewechselt. Das ist kein Thema, man lernt dazu. Und sich durch Administration und Steuer bitte nicht abschrecken lassen. Das ist alles handelbar.
Genau, so ist es. Und keine Ausreden, genau das ist der Punkt. Ein bisschen reinfuchsen und dann loslegen. Es ist keine Ehe auf, es ist eine Verbindung auf Zeit, die könnt ihr jederzeit lösen. Es ist keine Affäre, aber es ist auch keine Heirat. Und ich sehe das auch so. Einfach mutig ran und losgelegt, anstatt wahnsinnig lange darüber nachgrübeln. Und ein paar Kriterien haben wir genannt, die abhaken und dann los.
Cool. Also ihr Lieben, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns im nächsten Finanztalk. Habt noch einen schönen Abend.
Genau.
Ciao. Tschüss.
Ciao.